ARD.
Eine Schönheitschirurgin will im Rosenkrieg ihren Ex-Mann in Hamburg loswerden und engagiert im Darknet einen Auftragskiller. Das FBI bekommt davon Wind und grätscht dazwischen.
An diesem Fall sehen wir, auch wenn ein böser Plan misslingt, wenn im Ergebnis also eigentlich gar nichts passiert, dann kann einen das trotzdem schon hinter Gitter bringen.
Und gleich eine kurze Content-Warnung. Wir sprechen in dieser Folge über den Vorwurf häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung und auch über Depressionen. Infos und Hilfsangebote, die findet ihr dazu natürlich in unseren Shownotes.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg. Ich sitze in allen spannenden Prozessen direkt im Zuschauerraum hinter den Angeklagten und bekomme alle Fälle sehr hautnah mit.
Und ich bin Anna Rüther. Auch ich bin Journalistin und freue mich immer, wenn Elke mit einer neuen Idee für unsere nächste Folge um die Ecke kommt. Die Idee für diese Folge kommt allerdings von einer Hörerin. An dieser Stelle sehr herzlichen Dank dafür. Wir sagen ja immer, dass wir uns über Feedback, über Fragen und Anregungen und Wünsche freuen. Und die bekommen wir natürlich auch. Und diesmal gibt es eine Hörerin, die sich an uns gewandt hat, weil sie wissen möchte, wie sich dieser ziemlich spektakuläre Fall um die Hamburger Schönheitschirurgin wirklich abgespielt hat. Warum sich die Angeklagte vor Gericht so sonderbar benommen hat und ob sie womöglich ihren Ehemann ins Verderben gerissen hat. Also Elke, was ist passiert?
Ja, wir starten im Jahr 2022, genau am Dienstag, dem 7. Juni 2022. Da befinden wir uns im Hamburger Amtsgericht am Sievekingplatz in Hamburg und da im Erdgeschoss. Dort in einem kleinen Saal gibt es einen Prozess um häusliche Gewalt. Eine Frau hat ihren früheren Lebensgefährten angezeigt, weil er sie körperlich misshandelt haben soll. Sie, Lena, 48 Jahre alt. Sie ist Schönheitschirurgin von Beruf. Er, Martin, 56 Jahre alt, Diplomkaufmann. Die Namen haben wir übrigens zum Schutz von beiden hier geändert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die ist 6 Jahre alt. Sie haben zusammen in Hamburg-Eppendorf gelebt.
Im schönen Eppendorf. Das ist ein Viertel in Hamburg, in dem Menschen mit, ich sag mal, ein bisschen mehr Kleingeld wohnen. Viele große Jugendstilhäuser, wunderschön, riesige Wohnungen, gerne mit 3,40 Meter oder 3,60 Meter Deckenhöhe. Vermutlich die größte SUV-Dichte der Stadt. Also sozialer Wohnungsbau findet sich hier ganz sicher keiner. Da wohnen also Lena und Martin mit der Tochter?
Ja, genau. Und Lena hat Martin jetzt angezeigt, weil er sie in dieser Eppendorfer Wohnung mehrfach geschlagen haben soll. Meistens soll es mit der Hand passiert sein, einmal aber wohl auch mit einem Handykabel. Einmal, sagt sie, soll er sie sogar auch am Hals gewürgt haben. In diesem Prozess ist Lena Nebenklägerin. Sie lebt inzwischen in Stuttgart, weil sie mit einem anderen Mann verheiratet ist und mit dem da in Stuttgart lebt. An diesem Tag ist sie aber aus Stuttgart angereist, um im Prozess gegen Martin auszusagen. Bevor die beiden in den Saal gerufen werden, posiert sie, also Lena, draußen noch auf dem Gang für Fotografen. Sie ist sehr schlank, hat lange blonde Haare und trägt eine schwarze Kunststoffbrille. An diesem Morgen hat sie so einen grauen Kapuzenpulli und Sneaker an. Also alles in allem kann man sagen, ein cooles, eher lässiges Auftreten und auch ihr Ausdruck ist durchaus sehr selbstbewusst. So geht es dann zur Verhandlung in den Saal. Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklage für Martin. Der schweigt zu den Vorwürfen. Jetzt muss das Gericht also in die Beweisaufnahme eintreten. Aber da an dieser Stelle, da passiert was Unerwartetes. Die Tür des Gerichtssaals geht auf. Drei Polizisten kommen herein und die drei, die gehen nicht etwa zum Angeklagten Martin. Nein, sie gehen zu Lena, die völlig nichtsahnend neben ihrem Anwalt sitzt. Und sie sagen zu ihr, kommen Sie bitte mit, Sie sind verhaftet. Lena wird abgeführt. Der Prozess ist damit zu Ende. Martin kann jetzt aber nicht einfach nach Hause gehen, sondern er wird von zwei Polizisten aus dem Saal gebracht und begleitet, denn er ist in Lebensgefahr. Lena, sagen die Polizisten, hat einen Auftragskiller auf ihn angesetzt.
Sie, die Mutter der Sechsjährigen, die Chirurgin aus dem schicken Eppendorf, engagierten Auftragskiller?
Um zu verstehen, wie es so weit überhaupt kommen konnte, springen wir mal ein paar Jahre zurück. Und zwar genau 8 Jahre, wir gehen ins Jahr 2014. Im Jahr 2014, da lernen sich Lena und Martin kennen. Sie wohnen da auch beide schon in Eppendorf und kaufen ihre Brötchen in derselben Bäckerei. Da begegnen sie sich dann auch eines Tages, sie finden sich sympathisch, verabreden sich und werden ein Paar. Martin sagt, dass Lena seine Traumfrau ist. Sie ist äußerlich sehr attraktiv, findet er. Und beruflich ist sie sehr erfolgreich. Zu der Zeit arbeitet sie noch als Chirurgin im Krankenhaus. Die beiden ziehen recht schnell zusammen. Und 2 Jahre später, im Mai 2016, da kommt dann ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Und sie, dieses Mädchen, ist ein absolutes Wunschkind. Das sagen sie beide. In dieser Zeit verändert sich Lena auch beruflich. Sie gibt ihre Stelle im Krankenhaus auf und macht sich als Schönheitschirurgin selbstständig. Sie eröffnet eine Praxis im schicken Hamburger Stadtteil Haarwestehude. Das ist direkt an der Alster. Die Praxis läuft auch sehr gut. Nach 3 Jahren dann verkauft Lena die Praxis wieder und macht zusammen mit einer Kollegin eine neue auf, eine noch größere. Um das alles zu wuppen, muss sie Kredite aufnehmen. Sie arbeitet jetzt wirklich sehr, sehr viel und oft bis in den Abend rein. Und sie hat nur noch relativ wenig Zeit für ihre Familie. Und das bringt es mit sich, dass die Stimmung zu Hause immer schlechter wird. Wer da genau welchen Anteil dran hat, das ist so ein bisschen undurchsichtig. Denn Lena erhebt ja nun auch wirklich schwere Vorwürfe gegen Martin. Sie sagt, dass er sie schlägt. Weihnachten 2019, also 5 Jahre später, nachdem sie sich kennengelernt haben, sind alle zum gemeinsamen Essen bei der Schwiegermutter verabredet. Sie fahren aber nicht zusammen hin, sondern Martin ist schon da bei der Schwiegermutter und Lena soll dann später da hinkommen. Sie taucht aber nicht beim Weihnachtsessen auf. Statt zur Schwiegermutter fährt sie nämlich zur Polizei und zeigt Martin wegen häuslicher Gewalt an. Dann packt sie ihre Sachen zusammen, nimmt die gemeinsame Tochter und zieht aus der Wohnung in Eppendorf aus. Sie zieht zu Jan. Jan ist ein alter Schulfreund von ihr. Er wird in dieser Geschichte später noch eine Rolle spielen, also den Namen gerne schon mal merken. Zwischen Lena und Martin, dem Vater ihrer Tochter, entbrennt jetzt ein, ja, man muss es so nennen, wirklicher Rosenkrieg. Sie streiten um das Sorgerecht für das Mädchen und ziehen deshalb auch vors Familiengericht. Es gibt da immer wieder auch Termine beim Jugendamt. Schließlich aber kommt es zu einer Einigung. Beide kümmern sich weiterhin um das Kind.
Das klingt jetzt erstmal nach einer guten Lösung oder jedenfalls so, als seien sie auf einem guten Weg nach einer guten Lösung.
Erst einmal ja. Dann aber passiert wieder was. Lena wünscht sich eine neue Beziehung. Sie hätte gerne einen neuen Partner. Dafür geht sie auf ein Datingportal im Internet und da begegnet sie Andreas. Auch seinen Namen übrigens haben wir geändert.
Und sag mal, in der Zwischenzeit dieser Jan, also der Schulfreund, bei dem hat sie nur so mal eben gewohnt oder ist sie da direkt mit ihrer Tochter eingezogen und hat gleich Fakten geschaffen?
Ja, aber bei Jan hat sie nur sehr kurz gewohnt. Also es ist so, dass Jan ist ein alter Schulfreund von ihr, der war wohl auch schon seit seiner Schulzeit ziemlich in Lena verliebt. Und als es dann zur Krise mit Martin kam, da ist sie dann ja gerne zu Jan gegangen, hat seine Hilfe, die wohl jederzeit angeboten wurde, auch sehr gerne angenommen. Das hat aber nicht lange gehalten. Jetzt also stattdessen Andreas. Andreas ist Ende 40, er ist zweifacher Vater und Manager, beruflich ein durchaus sehr erfolgreicher Mann. Er hat aber einen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Es ist nämlich so, dass kurz nach der Geburt seines zweiten Kindes seine Frau gestorben ist und er dann plötzlich und wohl auch sehr unerwartet ganz alleine mit 2 kleinen Kindern dastand. Um sich dann um seine Kinder kümmern zu können, um für die Familie da zu sein, hat er seinen Job dann auch erstmal hinten angestellt, hat den auch erstmal aufgegeben und hat halt, ja, sich einfach um seine Kinder gekümmert. Aber jetzt ist so ein Zeitpunkt für ihn gekommen. Jetzt wünscht er sich auch eine neue Frau an seiner Seite.
Und die neue Frau an seiner Seite, lass mich raten, das wird natürlich die hübsche Lena.
Genau. Die beiden lernen sich über das Datingportal kennen. Sie verlieben sich ineinander und sie werden ein Paar. Und alles geht dann auch, muss man sagen, wirklich sehr, sehr schnell. Schon zum Jahreswechsel 2021, also nur wirklich wenige Monate später, da zieht sie zu ihm mit der Tochter, die ja nun auch zeitweise immer bei ihr ist. Und jetzt sind sie in der Wohnung dann zu 5.
Mit dem Umziehen und zu jemandem ziehen fackelt sie ja auch echt immer nicht so besonders lange. Jetzt also die glückliche Patchwork-Familie?
Ja, genau. Aber das Glück, das hält nur kurz und dann ändert sich schon wieder alles. Im Februar 2021, also nur 2 Monate später, da hat Lena nämlich einen Bandscheibenvorfall und dadurch ist die Beweglichkeit ihrer Finger eingeschränkt. Sie ist ja nun Chirurgin, ich habe es gesagt, und da gibt es natürlich nichts denkbar Schlechteres, als wenn man die Finger nicht mehr richtig bewegen kann. Bei ihr hat das tatsächlich zur Konsequenz, dass sie nicht mehr operieren kann. Ihr bleibt also im Grunde nur eine Lösung, sie muss ihre Praxis aufgeben. Mit anderen Worten, die erfolgreiche Schönheitschirurgin, die ist plötzlich arbeitslos. Dann aber bekommt Andreas, ihr neuer Lebensgefährte, das Angebot für einen neuen Job. Ich habe es ja gesagt, er ist Manager und er bekommt jetzt ein Angebot, das sehr attraktiv ist und das er deswegen auch sofort annimmt. Aber ein Haken, die Familie, die Patchwork-Familie lebt jetzt ja in Hamburg und der neue Job, der ist in Stuttgart. Andreas muss also mit seinen Kindern nach Süddeutschland umziehen und Lena, jetzt arbeitslos, sagt, ich komme mit. da sie ihre Praxis nicht mehr hat, ist sie beruflich ja nun nicht mehr in Hamburg gebunden.
Ja, beruflich nicht. Aber sie hat ja noch die Tochter. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass sie sich das Sorgerecht mit dem Vater des Kindes teilt. Ich würde vermuten, dass der jetzt nicht spontan davon begeistert ist, dass seine Tochter nach Baden-Württemberg zieht.
Nee, ist er überhaupt nicht. Und genau das ist auch das große Problem. Für Lena ist klar, das Kind kommt mit. Aber für den Vater, für Martin, ist das natürlich überhaupt nicht klar. Im Gegenteil. Er will, dass das Kind bei ihm zu Hause bleibt in Hamburg. Und deswegen geht es jetzt wieder vors Familiengericht. Und das entscheidet dann im Juni 2021, das Kind bleibt hier beim Vater in Hamburg, denn hier hat es seinen Lebensmittelpunkt. Also bekommt er das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so unverständlich. Die Tochter muss ja jetzt irgendwas wie 7 oder 8 Jahre alt sein. Das heißt, die geht hier zur Schule, vielleicht in Sportverein, Freunde. Also die hat ja hier auch ihren Lebensmittelpunkt und nicht zuletzt ja auch ihren Vater. Du hast ja vorhin aber auch gesagt, dass der Vater durchaus gewalttätige Züge hat, jedenfalls der Mutter gegenüber. Ist das nochmal, wird das nochmal Thema vor Gericht? Gewalt gegen das Kind auch?
Also es sind ja bisher erstmal Behauptungen von Lena. Und da ist tatsächlich auch Teil, dass sie sagt, der Vater habe das Kind auch einmal geschlagen. Es soll um eine Situation gegangen sein, da ging es irgendwie um ein Stofftier. Sie hatte irgendwie so ein Stoffschäfchen und mit dem soll der Vater das Kind dann einmal auch wohlgeschlagen haben, sagt Lena. Damit begründet sie wohl auch, dass das Mädchen eben nicht beim Vater in Hamburg bleiben soll. Aber das ist ja erstmal nur eine Behauptung und mit der hat sie in dem Moment auch überhaupt keinen Erfolg. Also das Kind ist ja ohnehin auch immer phasenweise beim Vater. Da hat ja auch niemand irgendwie Bedenken gehabt beim Familiengericht. Und deswegen sagt das Familiengericht jetzt hier, nee, das Mädchen bleibt in Hamburg beim Vater. Hier ist der Lebensmittelpunkt. Lena hat also aus ihrer Sicht wirklich alles verloren. Erst den Job und jetzt auch noch die Tochter. Sie ist jetzt in Stuttgart und wirklich kreuzunglücklich mit der ganzen Situation. Ihr geht es sehr schlecht. Sie geht kaum noch aus dem Haus. Das heißt, dass sie wohl auch ein bisschen viel trinkt. Sie ist oft depressiv in gedrückter Stimmung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber, heißt es, wird sie immer wie aus dem Nichts aggressiv. Also sie ist wirklich in einer psychischen Ausnahmesituation. Und für diese Ausnahmesituation, für ihr wirklich sehr, sehr schlechtes Befinden, macht sie immer mehr den Vater des Kindes verantwortlich, also Martin. Sie ist sich mittlerweile sicher, er alleine ist schuld an ihrem Unglück und es gibt eigentlich nur eine Lösung, sie will den Vater loswerden, also Martin. Und deswegen beginnt sie dann irgendwann zu handeln und zwar im Januar 2022. Da geht Lena ins Internet und zwar nicht nur ins Internet, wie wir es alle kennen, nein, sondern sie geht ins sogenannte Darknet.
Also www.irgendsoeinesuchmaschine.de funktioniert ja nicht. Du musst dir extra einen Browser runterladen und kannst dann allerdings anonym zwischen verschiedensten, vermutlich weit überwiegend kriminellen Akteuren rumsurfen. Und die Idee im Darknet ist eben, dass alle Kommunikation verschlüsselt ist, sodass es keine Rückverfolgung gibt. Und das ist jetzt auch ihr Plan?
Das ist ihr Plan und sie landet auch auf einer wirklich sehr speziellen Seite. Diese Seite heißt Nummer 1 Hitman Service, also die Seite eines Auftragskillers. Und was macht Lena da auf dieser Seite? Sie erteilt tatsächlich einen Mordauftrag. Sie legt sich einen Aliasnamen dafür zu, der lautet Eppentown 67.
Lass mich raten, sie kommt aus Eppendorf und ist Baujahr 1967, aber gut.
Baujahr oder Hausnummer, eins von beiden auf jeden Fall. Unter diesem Namen schreibt sie eben diesen angeblichen Killer an. Und sie schreibt, dass ihr Ex-Mann Martin, der Vater ihrer Tochter, getötet werden soll. Sie gibt dann die Adresse von Martin in Eppendorf ein. Zusammen auch mit einem Foto von ihm, damit er auch gleich zu erkennen ist. Dann schreibt sie noch dazu, die Sache sei sehr dringend, denn ihr Ex-Mann würde die Tochter sexuell missbrauchen. Also jetzt auch noch ein weiterer Vorwurf gegen den Vater. Und ganz wichtig, sie bezahlt dann auch das geforderte Geld. Das sind 15.000 US-Dollar zu zahlen in Bitcoins.
Und sag mal, Elke, weißt du, wie sie sich das vorstellt? Hat sie jetzt einen Scharfschützen vor Augen, der sich auf irgendein Hausdach legt und dann am besten noch, während der Vater die Tochter zur Schule bringt, auf den Vater schießt? Ich meine, das ist doch das vorprogrammierte Trauma für die Tochter. Das ist ja furchtbar.
Also es sollte wohl wie ein Unfall oder ein Raubüberfall aussehen. So hat Lena sich das vorgestellt. Das hat sie zumindest diesem Killer geschrieben. Darüber, dass sie das eigene Kind damit natürlich schwer traumatisieren würde, hat sie sich offenbar, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht. Das hat sie da zumindest nicht mit angesprochen, explizit. Was Lena aber nicht ahnt, ist, das amerikanische FBI beobachtet diese Seite, diese Nummer 1 Hitman Service. Und das FBI sieht dann diesen Mordauftrag. Und weil das geplante Mordopfer in Hamburg liegt, meldet das FBI den Fall dann das ans Bundeskriminalamt. Das wiederum leitet die Sache an das Hamburger LKA weiter. Da landet es bei der Mordkommission. Und die Mordkommission, die sieht sich die Sache an und die erkennt, dass sogar das Geld für diesen Mordauftrag schon bezahlt ist.
Das ist aber schon auch ein bisschen irre, oder? 15.000 US-Dollar ins Nirvana des Netzes. Ich tue mich schon immer schwer, Konzertkarten online zu kaufen, weil ich denke, oh, wer weiß, ob das Geld ankommt. 15.000 US-Dollar ist schon mutig, aber das LKA nimmt das jedenfalls sehr, sehr ernst.
Ja, dass diese Geldzahlung schon geflossen ist, das macht die Sache fürs LKA sehr ernst und auch sehr dringend und gefährlich. Das LKA wendet sich deswegen als erstes an Martin. Es informiert ihn darüber, dass jemand ihn töten will.
Auch so ein Anruf, den man im Leben vermutlich nie wieder vergisst. Guten Tag, hier ist das LKA. Wir haben gesicherte Informationen, jemand möchte sie umbringen. Wie hat das funktioniert?
Das ist dann schon ein persönliches Gespräch, nicht nur ein Telefonat, in dem Martin das mitgeteilt wird. Aber er ist natürlich komplett schockiert, ne? Also er ist völlig von den Socken, er ist auch ratlos, er hat überhaupt keine Ahnung, wer das jetzt sein kann. Er wird natürlich gefragt, ob er Feinde hat, ne, so wie man das aus jedem Krimi kennt. Aber seine Antwort ist, nee, ich habe überhaupt keine Feinde. Dann allerdings erwähnt er eigentlich so fast nebenbei den Sorgerechtsstreit mit Lena. Und da horchen die Polizisten dann doch ziemlich auf. Martin sagt dann zwar noch, naja, aber er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Lena ihm was antun will, weil gerade im Moment der Kontakt auch eigentlich wieder ganz gut zu ihr wäre. Aber natürlich nehmen die Ermittler diese Spur trotzdem auf. Und vor allem überprüfen sie erstmal die Finanzen von Lena und von ihrem neuen Ehemann. Und dabei stellen sie dann fest, dass es tatsächlich Transaktionen mit Bitcoins gab. Das ist ja schon an sich natürlich relativ ungewöhnlich. Ich meine, Bitcoins ist ja nun keine normale Währung, mit der man einfach so zahlt. Und in diesem Kontext, dass es hier um irgendwie einen Auftragsmord geben soll, ist das natürlich super hochverdächtig. Also hören die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt die Telefone der beiden ab. Und bei dem, was sie da hören, erhärtet sich für sie auch wirklich dieser Verdacht. Die Polizei hört nämlich zum Beispiel ein Telefonat zwischen Lena und ihrem alten Schulfreund Jan mit. Wir haben ihn vorhin ja schon erwähnt, Jan, der immer schon in Lena verliebt war. Und in diesem Telefonat, da spricht sie offenbar relativ offen über ihre Mordabsichten. Was man hier wissen muss, also ja, Jan war immer schon in Lena verliebt, ist also, glaube ich, sehr gewillt, ihr auch viele Gefallen zu tun. Und vor allem, Jan hat einen Jagdschein. Und bei diesem Telefonat klingt es dann so, als wenn Lena wirklich denken würde, dass Jan mit seinem Jagdschein für sie die Sache mit Martin, diesen schrecklichen Sorgerechtsstreit, jetzt ein für alle Mal erledigen kann. Die beiden sprechen nämlich über verschiedene Tötungsmethoden, zum Beispiel über einen Schuss mit einem Narkosegewehr. Oder sie sprechen darüber, ob es vielleicht ein Gift gibt, das einen Schlaganfall verursacht. Eine Überlegung ist wohl auch, den verhassten Ex bei einer Kreuzfahrt über Bord zu werfen. Also über solche Tötungsmethoden wird da ganz konkret gesprochen. Und das letzte derartige Telefonat mit Jan, das führt Lena übrigens am Morgen des 7. Juni 2022, also wirklich nur wenige Stunden, ehe sie dann im Gerichtssaal verhaftet wird.
Und dieser Jan macht das alles mit. Was ist das für ein Vogel? Also ich habe natürlich auch noch, was heißt natürlich, aber ich habe noch Freunde aus Grundschulzeiten und zu denen hat man eine besonders enge Bindung, das kann ich schon verstehen. Aber zwischen enge Bindung und wir planen mal einen Mord und dann in solchen Fantasien liegen ja Welten. Also was haben die für eine Verbindung, dass der sich mit solchen Fantasien mit ihr auseinandersetzt? Was erzählt sie ihm?
Ja, also letztlich hat er diese Tötungsfantasien wohl nicht so ganz ernst genommen. Also er hat nie gedacht, dass sie sowas jetzt wirklich plant und wirklich durchziehen will. Sie hat ihn wohl mal gefragt, das war dann doch sehr konkret, ob er mit seinem Jagdschein für sie eine Waffe besorgen könne. Das hat er aber abgelehnt. Ja, und am 7. Juni 2022 verhaftet die Polizei dann, wie gesagt, Lena beim Prozess gegen ihren Ex-Mann, den Vater ihrer Tochter, im Amtsgericht. Parallel zu dieser Verhaftung wird dann auch in Stuttgart das Haus durchsucht, in dem sie ja zuletzt mit ihrem neuen Ehemann Andreas und seinen Kindern gelebt hat und er, Andreas, wird ebenfalls verhaftet. Beide, Lena und Andreas, kommen in Untersuchungshaft.
Also, ich fasse mal kurz zusammen. Martin steht vor Gericht, weil Lena ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt hat. Und anstatt es zur Beweisaufnahme kommt, wird Lena verhaftet und ihr neuer Ehemann gleich mit. Da gibt es jetzt jede Menge Kollateralschäden. Also Lenas Tochter steht ohne Mutter da und der verhaftete Andreas hat ja auch zwei Kinder, die schon ihre Mutter verloren haben. Und jetzt haben sie auch noch einen Vater, der im Knast sitzt oder in Untersuchungshaft.
Ja, soweit ich weiß, kommen die Kinder von Andreas zu seiner Schwester. Da leben sie dann seitdem. Ein halbes Jahr nach der Verhaftung, am 1. Dezember 2022, da beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht gegen beide der Prozess im Gerichtssaal 237. Als Lena da in den Saal kommt, muss ich sagen, da bin ich erstmal echt wirklich richtig erschrocken. Also diese Geschichte Ich habe mir da so eine, ja, irgendwie so kalte, abgebrühte Frau vorgestellt. Ich meine, einen Auftragskiller anheuern, das musste erst mal bringen. Und dann kommt da so eine wirklich ganz zierliche, schmale Frau, sichtlich abgemagert, echt nur noch Haut und Knochen. Noch dazu in so einem ganz kindlich anmutenden Ringelshirt. Und sie kommt dann auch so ganz verzagt, ganz zögerlich in den Saal, bewegt sich starr, also fast roboterhaft, kann man sagen. Ja, und sie geht dann einfach so ganz unsicher zu ihrem Platz neben ihrer Anwältin, schaut nicht links, schaut nicht rechts. Und auf dem Platz sitzt sie dann die ganze Zeit so leicht vornübergebeugt und wippt immer so ganz leicht so vor und zurück, als würde sie unter Hospitalismus leiden.
Das klingt ja schon echt nach schweren psychischen Schäden, wie so ein verstörter Tiger im Zoo. Also Hospitalismus haben ja Zootiere, die lange genug eingesperrt sind, dann immer auf und ab den ganzen Tag dieselbe Bewegung machen. Also eine schwere psychische Störung.
Also das Bild vermittelt sie an diesem ersten Tag auf jeden Fall, ja. Ihr Mann hingegen, Andreas, der tritt da ganz anders auf. Der tritt, finde ich, wirklich richtig selbstsicher auf. Also er versucht zumindest, sich da so ein bisschen siegesgewiss zu geben. Irgendwie schon war so mein Eindruck, schon so durch sein Auftreten zu zeigen, dass er eigentlich völlig fehl da am Platze ist. Also er begrüßt seinen Anwalt erstmal locker mit Handschlag und blickt dann so sich ganz neugierig im Saal um. Er kam mir eigentlich so ein bisschen vor wie ein Tourist, der eine Sehenswürdigkeit besichtigt. Also irgendwie so, als wenn er mit all dem da überhaupt nichts zu tun hätte. Die Staatsanwältin, die verliest dann die Anklage und das hört sich echt alles komplett irre an. Sie liest dann auch noch vor, wie die Sache weitergegangen sein soll, nachdem Lena den angeblichen Killer beauftragt hat. Ich sage jetzt hier angeblichen, weil es diesen Killer in echt nämlich nie gab.
Also diese Hitman-Seite ist nicht so der durchschlagende Erfolg, finde ich ehrlich gesagt ganz gut, dass man sich nicht einfach als Appentown 67 ans Darknet setzt und irgendwie einen Auftragskiller klar machen kann. Erleichtert mich ein bisschen, aber sie hat ja bezahlt. Also 15.000 US-Dollar sind im Nirvana gelandet. Rechtsansprüche wird sie kaum geltend machen können. Das Geld hat sie abgeschrieben?
Ja, das Geld ist einfach weg. Also die ganze Seite, die war ein Fake. Da hat jemand Geld kassiert, sich wahrscheinlich ziemlich ins Fäustchen gelacht und das einfach nur einkassiert. Lena hat das aber laut der Staatsanwältin erst gar nicht realisiert. Sie wandte sich laut der Anklage dann sogar noch an so einen Treuhandservice, den es da gegeben haben muss, und drängte nochmal, die Sache sei wirklich total eilig. Also es gibt im Darknet wohl offenbar wirklich Dienstleister, an die man sich wenden kann, die dann für einen nachforschen und Druck machen, wenn die gekaufte Leistung nicht erfolgt, in dem Fall ein Auftragsmord.
Ja, aber rechtlich ist da logischerweise nichts zu holen.
Nee, also sie hätte den Auftragsmord jetzt nicht einklagen können vor irgendeinem Gericht. Das hätte nicht funktioniert und hätte sie dann auch schon etwas früher sicherlich ins Gefängnis gebracht. Lena hört bei dem Ganzen im Gerichtssaal irgendwann übrigens überhaupt nicht mehr zu. Also die hält sich dann irgendwann mit beiden Händen die Ohren zu und sie kam mir da so vor wie so ein Kind, das denkt, wenn ich nichts höre, dann gibt's auch nichts zu hören.
Sagt sie denn selber eigentlich irgendwann aus? Ihre Version der Geschichte würde man ja tatsächlich auch ganz gerne mal hören.
Ja, aber sie sagt erstmal nichts. Ihre Anwältin aber, die sagt was, die verliest nämlich ein sogenanntes Opening Statement. Das wurde mal eingeführt vor ein paar Jahren, damit die Verteidigung gleich zu Beginn eines Prozesses, nachdem ja so die Anklage im Raum hängt, auch so die eigenen Weichen für die Verteidigung stellen kann. Und die Anwältin, die erhebt darin erstmal ziemlich schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. Sie hält ihr nämlich vor, gar nicht versucht zu haben, herauszufinden, wer eigentlich der Betreiber dieser Hitman-Seite war.
Ja, schon, aber wie wichtig ist das denn? Weil es hat ja am Ende gar nicht geklappt.
Ja, es ist am Ende nichts passiert. Aber so ein Angebot überhaupt ins Netz zu stellen, das verleitet natürlich Menschen, die vielleicht noch unentschlossen sind oder für die sowas erstmal nur eine super vage Idee ist, da dann echt so einen Mordauftrag zu erteilen. Also dieser Betreiber, der ist so aus Sicht der Anwältin schon so eine Art, ich nenne es mal Agent Provocateur, der andere zu Straftaten verleitet. Und die Anwältin, die stellt dann sogar den Verdacht in den Raum, dass die Seite ja vom FBI betrieben worden sein könnte oder zumindest unter den Augen des FBI. Und da würden dann, sagt sie, Unschuldige in eine Falle gelockt, um dann da hart für bestraft zu werden. Danach kommt die Anwältin dann dazu, ein bisschen zu erzählen, wie damals, als das Ganze passiert sein soll, die Lebenssituation von Lena war. Sie sagt, Hintergrund sei eine psychische Erkrankung von Lena gewesen. Sie sagt wörtlich, die Frau, die hier jetzt sitzt, das ist nicht mehr die Frau, die erfolgreich eine Praxis für kosmetische Chirurgie aufgebaut hat. Und es ist auch nicht mehr die, die Ende 2021 in einer psychischen Ausnahmesituation war. Die Anwältin beantragt dann, nachdem sie dieses Opening Statement gehalten hat und von der schlechten psychischen Verfassung von Lena gesprochen hat, die Öffentlichkeit zumindest für einen Moment auszuschließen, weil sie sagt, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, dann würde Lena aussagen. Ja, und so kommt es dann auch, die Öffentlichkeit fliegt raus. Am 14. Dezember geht es dann weiter. Da haben jetzt natürlich alle auf diese versprochene Aussage von Lena gehofft. Aber an dem Tag sagt sie dann erstmal doch noch nichts. Ihre Anwältin sagt, dass es ihr gesundheitlich einfach viel zu schlecht geht. Und also ich hatte da den Eindruck, dass der Vorsitzenden Richterin wirklich anzumerken war, dass sie langsam so ein bisschen die Geduld verloren hat. Das fand ich, war auch schon am ersten Tag so, ne, dass sie irgendwie ständig auch immer so prüfend zu Lena rübergeguckt hat, wenn die immer so vor und zurück gewippt hat und hat immer gemerkt, wie die Richterin dachte so, ey, was passiert hier gerade? Und jetzt spricht sie Lena auch direkt an und sagt zu ihr, sie müssen jetzt mal zusehen, dass sie sich hier zusammenreißen und wir hier wirklich mal durchkommen. Sie sagt ihr, wir müssen jetzt hier mal wirklich anfangen mit diesem Prozess, woraufhin die Anwältin aber erwidert, na ja, aber sie können zu einem Menschen, der krank ist, ja nicht sagen, du darfst nicht krank sein, das funktioniert ja auch nicht. Aber an dem Tag passiert dann nicht mehr viel.
Hast du dann in so einem Moment Mitleid? Also die muss ja ein Bild des Jammers gewesen sein. Tat sie dir leid oder bist du bei der Richterin gewesen?
Ja, nee, ich war da schon ambivalent. Also am Anfang kann ich sagen, hat sie mir wirklich leid getan. Also weil sie wirklich so total abgemagert gewirkt hat und halt immer dieses Hin- und Her-Wippen, das war schon ein Bild, das hat mich auch berührt. Aber ich konnte dann auch tatsächlich die Ungeduld der Richterin so auch ein bisschen nachvollziehen, weil, soweit ich mich erinnere, ging es da bei dem, warum es ihr so schlecht geht, an diesem Tag auch irgendwie um ihre Hand, dass sie irgendwas an der Hand haben sollte. Und da dachte ich, na gut, aber nur weil du was an der Hand hast, kannst du den Prozess verfolgen. Also da war es dann so, dass man das Gefühl hat, es wird auch sehr viel vorgetragen, um dahin zu kommen, dass sie eigentlich nicht verhandlungsfähig sei. Aber an dem Tag ist es dann so, da passiert erstmal irgendwie nicht mehr viel. Aber dann am nächsten Prozesstag, da sagt Lena aus, natürlich ohne Publikum, also ich war dann da leider auch nicht dabei, aber ich weiß, da gibt sie die Tat zu. Weiter geht es dann am 22. Dezember 2022. Das ist auch ein wirklich sehr wichtiger Tag in diesem Prozess. Denn jetzt sagt Martin aus, also ihr ehemaliger Lebensgefährte, den sie ja nun ermorden lassen wollte.
Wie stelle ich mir die beiden eigentlich vor? Also zu ihr hattest du ja schon viel gesagt, zierlich, hübsch, jetzt ein bisschen abgemagert und ein bisschen mitgenommen. Aber was ist er eigentlich für einen? Also stelle ich mir so ein typisches, ich sag mal, Eppendorfer Pärchen vor?
Also um hier mal alle Klischees zu bedienen, ja schon. Also er ist sehr groß, auch blond. Die beiden waren schon erstmal so ein ganz stimmiges, harmonisches Paar. Das kann man, glaube ich, sagen, so nach den Äußerlichkeiten. Und Martin, der erzählt dann auch erstmal, wie das Ganze mit den beiden überhaupt losgegangen ist, also wie sie sich kennengelernt haben. Und er sagt nochmal, dass am Anfang alles auch wirklich sehr, sehr schön gewesen sein soll. Aber jetzt in diesem Prozess, wo er diese ganzen Vorwürfe kennt, da nennt er sie nur noch beim Nachnamen, also wirklich maximale Distanz zu ihr.
Naja gut, dass da jetzt keine Liebe mehr zu spüren ist, das kann man, glaube ich, verstehen.
Ja, und er erzählt dann auch, wie das Ganze sich entwickelt hat. Ne? Er sagt dann, dass Lena sich irgendwann auch einfach in der Beziehung total verändert habe. Ne? Er sagt, sie hätte oft so einen ganz leeren Blick gehabt und er wusste immer dann gar nicht, ob es ein böser Blick war, wie er es nennt, oder einfach Erschöpfung. Er sagt so, ich dachte immer, irgendwas ist mit ihr, aber meine Liebe, die überwog einfach nicht, wollte diese Beziehung. Und sie sei dann aber immer wieder aus dem Nichts heraus aggressiv geworden, habe unflätig gesprochen, er nennt es sogar Fäkalsprache. Es kommt während seiner Aussage übrigens auch immer wieder zu Zwischenfällen durch das Verhalten von Lena. Sie sitzt dann irgendwann eine Zeit lang immer die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da, wirkt irgendwie so komplett abwesend. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, man darf natürlich nur gegen eine Angeklagte verhandeln, die verhandlungsfähig ist. Und deswegen ist jetzt auch dieser Arzt mit im Saal und da sagt die Richterin irgendwann, halt, sie spricht Lena an und sagt, hallo, können Sie zuhören? Sie sagt, ja, ich kann zuhören. Und dann schickt die Richterin aber den Arzt nochmal los und sagt, bitte untersuchen Sie sie mal kurz. Die Richterin, die will einfach offensichtlich keine Zeit mehr verlieren, ne? Deswegen immer sofort Handlung. Und der Arzt untersucht Lena jetzt auch kurz und sagt dann aber doch, die ist schon verhandlungsfähig. Ja, ihr Ex-Mann Martin, der erzählt dann weiter und er erzählt dann, dass die Stimmung zu Hause einfach immer schlechter wurde. Er nennt Lena jetzt eine tickende Zeitbombe. Im Dezember 2019 sagt er, seien sie dann ins Finale gekommen, so nennt er das. Das war dieses Weihnachtsfest, bei dem sie dann angezeigt hat. Und da ging dann eben auch dieser wirklich sehr schlimme Rosenkrieg los.
Es ist ja insgesamt wirklich eine harte Geschichte. Wie geht's Martin denn damit?
Also er sagt ganz klar, dass die Geschichte ihn auch traumatisiert hat.
Und noch viel schlimmer ja eigentlich der Tochter, finde ich immer, dass sie die größten Leidtragenden sind. Wie geht's der, weißt du das?
Also ich weiß, dass Martin viele Gespräche auch mit Kinderpsychologen geführt hat, weil er wissen wollte, wie er am besten mit dieser ganzen Geschichte umgeht und auch was er dem Kind dazu sagt. Und Es war wohl so, dass er dem Kind gesagt hat, naja, die Mama, die hat böse Sachen gemacht und deswegen ist sie jetzt im Gefängnis. Aber da im Gefängnis, da hilft man ihr dann, damit sie sowas eben nicht mehr macht.
Und besucht die Tochter ihre Mutter in Untersuchungshaft?
Nee, also wäre in der Untersuchungshaft, soweit ich weiß, nicht. Also es ist so, dass sich die beiden, Mutter und Tochter, wirklich viele Monate auch gar nicht sehen.
Was sagt denn Martin eigentlich zu den Gewaltvorwürfen? Lena hat ja behauptet, er habe sie und das Kind misshandelt.
Ja, aber das bestreitet er vehement. Er sagt, dass es zu keinem Zeitpunkt zu Gewalt gekommen ist, weder gegen Lena noch gegen das Kind. Diese Vorwürfe gegen ihn und ihre Anzeige bei der Polizei, die seien für ihn, sagt er, wie aus dem Nichts gekommen. Und das Amtsgericht hat ihn von dem Gewaltvorwurf in der Zwischenzeit übrigens auch freigesprochen.
Und Lena, wird die dann immer noch ein Stück und noch ein Stück kleiner, während sie ihren Mann da so reden hört über ihren Ex-Mann?
Also ich finde schon, dass sie sich echt total seltsam verhält. Es kommt da so zu zwei Szenen, die ich wirklich bemerkenswert finde. Also es ist so, dass bei jedem Prozesstag die Mutter von Lena im Saal ist. Sie sitzt im Zuschauerraum, eine wirklich sehr auffällige Frau. Die ist so ganz auffällig gebräunt bei sehr weißen Haaren und immer so in Schwarz gekleidet, so sehr, sehr schick. Und auf jeden Fall ist es einmal so, dass dann so mitten in der Vernehmung von Martin sich Lena plötzlich zu ihrer Mutter umdreht und dann so sitzen bleibt, also wirklich mit dem Rücken zum Gericht. Das war schon eine ganz komische Situation. Und die zweite Situation, die war dann in der Pause. Da gab es eine Szene, die fand ich wirklich verstörend. Also erst ist es so, dass Lena einfach nur im Saal so steht, so Wasser trinkt und so ein bisschen mit der Hüfte hin und her wippt. Also so ein bisschen so kam sie mir vor wie so eine Sportlerin, die sich vor dem Startschuss warm macht. Und dann ist es so, dass plötzlich ihre Mutter sich vor die Trennscheibe stellt, die da ja natürlich ist in diesem Saal. Und Lena stellt sich dann auch vor die Scheibe und dann stehen sich die beiden so frontal gegenüber. Und auf einmal streckt die Mutter ihre Arme aus und fängt an, so Kniebeugen zu machen. Und Lena auf der anderen Seite der Scheibe macht diese Bewegungen mit. Also so, als wenn die beiden so das Spiegelbild voneinander wären und machen dann so ein synchrones Auf und Ab. Und also ehrlich gesagt, das sieht wirklich aus wie Sport in der Reha. Und ich wusste wirklich nicht, ob ich jetzt lachen oder Mitgefühl haben sollte.
Geht mir gerade genauso. Ich habe überlegt die ganze Zeit, ob ich eigentlich lachen muss oder ob ich das wahnsinnig tragisch finden muss. Hast du es denn als eine normale Reaktion geglaubt oder hast du gedacht, das ist hier ein Schmierentheater und die will uns alle um Finger wickeln?
Ja, ich war da wirklich komplett ambivalent. Das ist bei mir auch immer, hat ständig gewechselt von Tag zu Tag, muss ich sagen. Und irgendwann dachte ich auch so, also entweder ist das hier ein komplett überzogenes Schauspiel und wirklich eine Komödie, Schmierenkomödie, wie du gerade sagst. Oder sie ist wirklich so krank, dass sie sich von einer erfolgreichen Frau zum hilflosen Kind zurückentwickelt hat. Beides war für mich möglich. Ja, das Ganze spielt sich aber an diesem Tag, an dem Martin aussagt und die Rechtsanwältin von Lena, dem wendet sich dann auch nochmal explizit an Martin. Und sie sagt zu ihm, Lena habe bei ihrer Aussage, die ja ohne Zuschauer, Zuschauerinnen war, nochmal ausdrücklich gesagt, dass ihr das inzwischen alles ja furchtbar leid tut, dass sie das ganz schlimm findet, was sie da gemacht hat und dass sie sich bei ihm, bei Martin, auch entschuldigen möchte. Sie sagt, Lena sei inzwischen selbst komplett erschrocken über das, was sie da getan hat und sie sei auch wirklich dankbar, dass es keine echten Killer, sondern halt dann doch nur Betrüger waren. Am 4. Januar 2023, da sagt im Prozess dann der Ermittlungsführer der Polizei aus. Er erzählt dann nochmal, wie der Fall beim Hamburger LKA gelandet ist über das FBI. Und dass man diesen Mordauftrag wirklich richtig ernst genommen hat, weil ja, wie ich es gesagt habe, ja auch schon Geld dafür bezahlt worden war. Es sei auch offensichtlich gewesen aus Polizeisicht, dass der Auftraggeber aus dem direkten Umfeld des Opfers, also von Martin, stammen musste. Die Polizei hat dann ja die ganzen Konten von Lena und dem Ehemann überprüft und die Telefone abgehört. Und über diese Telefonüberwachung erfuhr die Polizei dann übrigens auch, dass Lena zu diesem Prozess gegen Martin von Stuttgart nach Hamburg kommen würde. Und da hat man sich bei der Polizei gesagt, das wollen wir nutzen, da nehmen wir sie fest. Und der Polizist erzählt dann nochmal, dass dann ja das Haus in Stuttgart durchsucht wurde, in dem Lena mit Andreas gewohnt hat. Und da wurden dann auch verschiedene Daten sichergestellt, aus denen sich ergeben haben soll, dass Andreas, der Mann von Lena, ein sogenanntes Wasabi-Wallet eröffnet hat. Also so eine Art Konto, mit dem man Bitcoin-Transaktionen verschleiern kann.
Und was wird Andreas vorgeworfen? Also wir sprechen ja die ganze Zeit über Lena, aber ihr neuer Ehemann Andreas, der ist ja mit angeklagt. Wofür denn eigentlich?
Na, er soll mitgemacht haben bei dem Ganzen und vor allem war wohl seine Aufgabe, den angeblichen Killer zu bezahlen. Also sprich, das mit den Bitcoins alles klar zu machen. Das bestreitet Andreas selber aber vehement. Er sagt, er habe wohl in der Zeit so ein bisschen mit Bitcoin rumexperimentiert und er habe auch Lena, seiner Frau, mal ein bisschen Bitcoin überwiesen. Er sagt, ihm sei überhaupt nicht bewusst gewesen, was sie damit gemacht hat. Er sagt, er habe ihr, weil sie in Stuttgart ja selber gar kein Geld mehr verdient hat, einfach mit dem Geld so ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen wollen.
Also ich finde jetzt nicht, dass das komplett absurd klingt. Sie war ja in der Insolvenz, also wenigstens finanziell stand ihr das Wasser ja, wissen wir, bis zum Hals. Also finde ich jetzt nicht so absurd, 15.000 US-Dollar zu überweisen, ohne dass so Beweise zu erfordern. Also dass man sagt, ja, ich glaube dir das schon und ich weiß ja, dass du Geld brauchst.
Ja, Lena selber bestätigt das auch. Die sagt auch, dass Andreas überhaupt nicht gewusst hat, wofür das Geld war. Und sie sagt auch noch mal im Prozess, Andreas, mein neuer Ehemann, hatte mit dem Ganzen komplett nichts zu tun. Sie sagt, Andreas, der wusste von nichts. Ich habe das alles komplett alleine gemacht. Am 4. April 2023, da verkündet die Kammer dann ihr Urteil. Und es verurteilt beide wegen gemeinschaftlicher versuchter Anstiftung zum Mord. Sie, Lena, bekommt 5 Jahre und 5 Monate Gefängnis und er, Andreas, der bekommt 5 Jahre und 3 Monate Haft. Die Richterin sagt in ihrem Urteil auch erstmal, dass das Ganze selbst für eine Schwurgerichtskammer, die sich ja nur mit Tötungsdelikten befasst, ein wirklich außergewöhnlicher Fall sei. Sie sagt, eine Verabredung zum Auftragsmord, das komme wirklich nicht so oft vor. Aber das Gericht ist davon überzeugt, dass es genauso war und dass Andreas auch mitgemacht hat, dass er Lena bei allem unterstützt hat. Also die Version der beiden, er habe von nichts gewusst, die nimmt das Gericht den beiden einfach nicht ab. Die Richterin sagt, er ist es, der den angeblichen Killer mit Bitcoins bezahlt hat. Ein Beleg dafür ist, dass er diese angeblich ja aus seiner Darstellung harmlosen Transaktionen mit diesem Wasabi-Wallet verschleiern wollte. Außerdem habe er einen ganz erheblichen Aufwand betrieben, um das alles verschleiern zu können. Und als Beleg dafür, dass er mitgemacht hat, sieht das Gericht dann auch noch, dass Lena und Andreas sich am Anfang, als sie in Untersuchungshaft gekommen sind, wohl noch Liebesbekundungen hin und her geschickt haben. Und dazu sagt die Richterin, naja, das wäre ja überhaupt nicht zu erklären, wenn er von nichts gewusst hätte und jetzt wirklich nur ihretwegen in Haft wäre, dann würde er ihr jetzt kaum schreiben, ich liebe dich. Und das Gericht ist auch davon überzeugt, dass Andreas ein Motiv hatte, denn der Ex-Mann von Lena Martin, der habe auch seine Vorstellung vom glücklichen Familienleben in Stuttgart bedroht. Die Vorsitzende Richterin beschreibt nochmal die wirklich sehr schwierige Situation da zu Hause in Stuttgart und diese starken Stimmungsschwankungen von Lena und sie sagt, die beiden, Lena und ihr neuer Mann, die haben beschlossen, die Ursache ihrer Probleme in Gestalt von Martin beseitigen zu lassen. Andreas soll mitgemacht haben, weil er gehofft hatte, gäbe es Martin nicht mehr, dann wäre endlich der Weg frei für ein wirklich glückliches Familienleben. Die Richterin sagt, aus Sicht der beiden hatten sie auch schon alle erforderlichen Schritte getan. Also hätte es sich nicht um Betrug gehandelt, dann wäre jetzt die Durchführung erfolgt. Mit anderen Worten, Martin wäre ermordet worden.
Lena soll sich ja in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Was sagt denn die Richterin dazu?
Ja, da geht es ja vor allem um die Frage, ob sie schuldunfähig war damals. Aber dazu sagt das Gericht nein, Lena ist schuldfähig. Sie habe damals eine leichte bis mittelschwere Depression gehabt und eine sogenannte Anpassungsstörung, also Probleme damit, mit neuen Lebensumständen klarzukommen. Die Richterin sagt aber, sie hat sich als traumatisiert dargestellt durch eine angebliche jahrelange Misshandlung, die es nach Überzeugung des Gerichtes niemals gab. Zum Auftreten von Lena sagt die Richterin dann noch, uns wurde hier viel Theater geboten und meistens war es Schlechtes. Und sie sagt dann auch noch, man mag sich nicht vorstellen, dass 2 erfolgreiche Menschen so etwas tun, aber Verbrechen gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Und sie sagt, die Fallhöhe bei diesen beiden Angeklagten, die ist wirklich enorm hoch.
Und weißt du, Elke, was ich nach dieser Geschichte tatsächlich mitnehme? Ich finde, die Leidtragenden sind einfach echt immer die Kleinsten. Die Kinder ziehen mit Abstand den allerkürzesten. Die eine, die Tochter von Lena, die lebt jetzt bei ihrem Vater, wissend, ihre Mutter wollte ihn umbringen. Und die anderen beiden, die haben schon gar keine Mutter mehr und haben jetzt auch noch einen Vater im Knast. Also das finde ich schon die größte Tragödie an dieser Geschichte. Trotzdem gibt es jetzt einen Podcast-Tipp von mir. Diesmal gibt es auch ein anderes True-Crime-Format, was ich euch empfehlen möchte. Der talentierte Mr. Fossen, so heißt der Podcast. Host ist Christoph Heinzle und er ist mit dem Erben der Handtuchdynastie Fossen mit Daytradern und Filmproduzenten in der Schweiz und in Großbritannien unterwegs. Den ist er auf der Spur. Felix Pfosten hatte engste Freunde und seine Eltern um Millionen gebracht. Seine Strafe hat er abgesessen, aber das Geld ist und bleibt weg. Und dieser 50-jährige Deutsche, der bleibt auch ebenfalls weg. Christoph Heinzle entdeckt bei den Recherchen spannendste Details, die quasi rund um die Welt führen. Also ein Tipp von uns, der talentierte Mr. Pfosten, alle Folgen der neuen Staffel, die könnt ihr jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, hören. Und den Link findet ihr in unseren Shownotes. Elke, in 2 Wochen geht's mit uns beiden weiter. Worum wird's gehen?
Ja, wir sprechen das nächste Mal über einen sogenannten Reichsbürger, der den gesellschaftlichen Umsturz plant und der davon träumt, eines Tages mit dem Segelboot zu Putin zu reisen und ihn in diese ganze Revolution mit einzubeziehen.
Ich weiß jetzt schon nicht, ob ich lachen soll oder mich ärgere. Ich bin gespannt, was du uns erzählst. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.